Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2020. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Holger Klotz. Bitte schön.
Guten Morgen auch von meiner Seite und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz über die Ergebnisse der Allianz Gruppe zum zweiten Quartal 2020. Wie gewohnt wird unser Finanzvorstand Giulio Terzariol Sie durch die Quartalsergebnisse führen, um im Anschluss Ihre Fragen zu beantworten. Hiermit übergebe ich an Giulio. Schön.
Ja, vielen Dank, Holger. Guten Tag. Wie immer freue ich mich, Ihnen heute die Ergebnisse der Allianz präsentieren zu dürfen. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie alle gesund sind. Und bevor wir in die Zahlen für das zweite Quartal einsteigen, auf Seite 3 zeigen wir die Entwicklung für die ersten 6 Monate des Jahres. Insgesamt haben wir eine robuste Performance und das zweite Quartal war besser als das erste Quartal. Was die Einnahmen angeht, wenn wir starten von Schadenunfall, wir sehen, dass die Prämien flach gegenüber der Vorperiode sind. Das ist ein gutes Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass wir Lockdown-Measures gehabt haben. In Leben- und Krankenversicherung sind die Prämien leicht rückläufig und das hat auch mit der Lockdown-Maßnahme zu tun. Und in Asset Management sind die Einnahmen sogar um 3% gestiegen, so insgesamt eine gute Performance, wenn man das Umfeld berücksichtigt. Der Operating Profit lag bei 4,9 Milliarden Euro, bereinigt um die Auswirkungen aus Covid von 1,2 Milliarden Euro war der operative Gewinn 6,1 Milliarden und das ist auf dem Niveau vom Vorjahr so auch wieder eine robuste, zugrunde liegende Performance. Der Jahresüberschuss folgt der Entwicklung von dem Operating Profit. Und dann die Combined Ratio war bei ungefähr 97%. Wenn wir die Combined Ratio um die Covid-Auswirkung bereinigen und um andere positive und negative Sondereffekte bereinigen, war die Combined Ratio leicht unter 94 für die 6 Monate und wie wir später sehen werden, definitiv unter 94 für das Quartal. So insgesamt eine gute Entwicklung. Die Neugeschäftsmarge liegt bei 2,9%. Das ist eigentlich eine sehr gute Zahl, wenn man berücksichtigt, dass die Zinsen stark gesunken sind verglichen zu dem Niveau vor einem Jahr. Und dann in Asset Management, wir haben für die 6 Monate Nettomittelabflüsse. Aber wenn wir berücksichtigen, dass im ersten Quartal waren die Abflüsse 47 Milliarden Euro, das bedeutet, im zweiten Quartal hatten wir 26 Milliarden Euro von Nettomittelzuflüsse, so wieder, ich würde sagen, ein Zeichen von guter Performance. So insgesamt, klarerweise, ist das Umfeld anders, als was wir gewohnt sind, aber die Zahlen sind gut, auch wenn man die Covid-Auswirkungen berücksichtigt und wenn man die Covid-Auswirkungen raus bereinigt, kann man sehen, dass die Zahlen eigentlich sehr, sehr gut sind und auch wie wir in einer normalen Situation erwartet hätten. Und jetzt können wir auf Seite 5 auf die Zahlen für das zweite Quartal eingehen. Die Einnahmen im zweiten Quartal sind um 8% gesunken, bereinigt um Konsolidierungen und Wechselkurseffekte. Das ist auch nicht überraschend. Wir haben klarerweise erwartet, dass wegen dieser Lockdown-Maßnahme, dass die Prämie zurücklaufen. Und das war insbesondere der Fall in der Leben- und Krankenversicherung, wo wir einen Rückgang der Prämie von ungefähr 13% gesehen haben. Ansonsten, der operative Gewinn ist um 600 Millionen gesunken. Aber wie Sie sehen, die Auswirkung aus Covid war 500 Millionen. Haupttreiber war klarerweise die Entwicklung in der Schadenunfallversicherung. Das bedeutet, wenn wir die 2,6 Milliarden Operating Profit nehmen und die 500 Millionen dazu schlagen, sind wir wieder bei 3,1 Milliarden. Und das ist wieder eine gute Performance. Und der Jahresüberschuss, wie gesagt, folgt im Grunde genommen der Entwicklung des operativen Gewinns. Mit 2,6 Milliarden Operating Profit im zweiten Quartal sind wir besser gelaufen als im ersten Quartal. Im ersten Quartal der Operating Profit war 2,3. So, man kann sofort sehen, wenn eine gewisse Stabilisierung reinkommt auf den Kapitalmärkten, geht auch dementsprechend der Operating Profit sofort wieder hoch. Und dann, wie gesagt, muss man auch für die Covid-Belastung irgendwie bereinigen, damit man ein Gefühl kriegt für die zugrunde liegende Performance. Auf Seite 7 zeigen wir immer die Zahlen für unsere Kapitalisierung. Die Solvenzquote ist leicht gesunken verglichen zu dem Niveau im März und liegt bei einem guten Niveau von 187%. Die Sensitivitäten sind mehr oder weniger gleich geblieben wie die Sensitivitäten, die wir im ersten Quartal gezeigt haben. Und dann, ich würde Sie auch aufmerksam machen, auf Seite 8 haben wir einen Kommentar eingefügt. Wir haben vorsorglich für Transitional, für die Allianz Lebensversicherung und auch für die Allianz private Krankenversicherung beantragt. Der Grund ist eine Reaktion auf die Überlegungen von Europa, dass man potenziell keine Transitional mehr in der Zukunft beantragen kann. So, aus vorsorglichen Gründen haben wir uns entschieden, dass wir diese Transitional für die Allianz Lebensversicherung und die Allianz private Krankenversicherung beantragen. Das hat letztendlich auch eine Auswirkung, wenn man so will, auf die Solvenzquote der Gruppe. Mit Transitional wäre die Solvenzquote der Gruppe 217%. Aber wie immer werden wir uns eher auf die Solvenzquote ohne Transitional fokussieren. So, wir werden sowieso weiterhin so berichten, wie wir bis jetzt gemacht haben. Und wir werden auch weiterhin eher die Solvenzquote ohne Transitional als Hauptmanagement Element nehmen. Auf Seite 9 zeigen wir einfach die Entwicklung, die Treiber für die Entwicklung von der Solvenzquote. Und im Grunde genommen, es gibt zwei Faktoren, die die Entwicklung im zweiten Quartal erklären. Einmal haben wir wieder eine gute organische Kapitalgenerierung. So, das ist per se positiv, das ist die zugrunde liegende Performance, die wir auch in der Zukunft sehen sollten. Und dann diese gute organische Kapitalgenerierung wurde von den Markteffekten kompensiert. Was ist im zweiten Quartal passiert? Einerseits sind die Aktienmärkte nach oben gegangen. Und das ist sicherlich positiv für die Solvenzquote. Die Zinsen sind aber ein bisschen runtergegangen. Das hat im Grunde genommen die positive Auswirkung aus den Aktienmärkten kompensiert. Und dann sind die Spreads, die Corporate Spread insbesondere enger geworden und das hat eher bei uns eine negative Auswirkung. Das erklärt der Grund, weil die Solvenzquote leicht rückläufig verglichen zu dem Niveau im März ist. Aber wieder mit 187 Solvenzquote sind wir auf einem komfortablen Niveau. Auf Seite 11 kommen wir jetzt auf die Segmente und wie üblich starten wir mit Schadenunfall und mit der Entwicklung der Prämien. Die Wachstumsrate war leicht rückgängig mit minus 1,6%. Wie gesagt, das ist eine Konsequenz aus den Lockdown-Maßnahmen. Ich würde mich nur jetzt fokussieren auf drei Auffälligkeiten, wenn man so will. Einmal ist in England mit einer Wachstumsrate mit minus 10. Da einmal haben wir die Auswirkung aus Covid, aber da haben wir auch eine Sanierung im Gewerbebereich. So, das ist eigentlich ein gutes Zeichen für die zukünftige Profitabilität von unserer Einheit in England. Dann AGCS ist sehr auffällig mit plus 25% Wachstumsrate. Da haben wir aber auch den Effekt aus ART, das ist reine Fronting-Geschäft. Wenn wir die Wachstumsrate um diesen Effekt bereinigen, wäre die Wachstumsrate eher 5%, mehr oder weniger, was wir auch im ersten Quartal gesehen haben. Und was ist gut, diese Wachstumsrate ist getrieben von Preisveränderungen, so wie die Preise gehen nach oben, so das sollte auch gut sein für die zukünftige Performance von AGCS. Und dann klarerweise Allianz Partners mit minus 27% leidet wegen der Restriktionen bei Reisen. Was ist aber vielleicht wichtiger in diesem Slide, ist die Entwicklung von den Preisveränderung bei Erneuerungen. Und wie Sie sehen, liegt bei plus 4,5%. Im ersten Quartal war 3,9%. So in dem Sinne sehen wir sogar eine Beschleunigung, wenn man so will. Und das ist hauptsächlich getrieben von AGCS. So das sollte, wie schon gesagt, eher positiv sein für die zukünftige Profitabilität. Mit dem auf Seite 13 zeigen wir wie immer die Entwicklung des operativen Gewinns für Schadenunfall. Insgesamt ist der operative Gewinn um ca. 250 Millionen gesunken. Und die Haupttreiber sind einmal das versicherungstechnische Ergebnis mit minus 150 Millionen. Und dann auch minus 100 Millionen kommen aus dem Kapitalanlageergebnis. Wenn wir uns zuerst auf das versicherungstechnische Ergebnis fokussieren und auf die Combined Ratio, da sehen wir eine Combined Ratio von 95,5%. Die Belastung von Covid war 400 Millionen oder in Prozentpunkte ausgedrückt war 3,1%. So wenn wir die Combined Ratio von 95,5 und die 3,1% bereinigen, sind wir bei 92,4. Dann aber fairerweise müssen wir auch sagen, dass die Naturkatastrophe im zweiten Quartal waren niedrig, mit 0,9%. In der Regel würden wir eher 2,1% erwarten, das ist der Durchschnitt über die letzten 5 oder 10 Jahre. So, da haben wir, wenn man so will, ein bisschen Glück gehabt. So, da sollte man auch irgendwie nach oben adjustieren. Die Kostenquote ist 25,7%. Da haben wir einen positiven Sondereffekt. Wenn wir die Kostenquote und den Sondereffekt bereinigen, würden wir bei ungefähr 27% sein. So trotzdem eine sehr gute Zahl. Und dann das Abwicklungsergebnis ist 0,8%. Das ist deutlich niedriger als im Vorjahr und auch niedriger als was wir in der Regel erwarten würden. Und da muss ich sagen, wir sind einfach konservativ gewesen. Wegen der Unsicherheit, die wir potenziell von uns haben können, haben wir einfach eher eine konservative Stand genommen. Das bedeutet aber, wenn ich die Combined Ratio von 95,5 nehme und ich bereinige für die Covid-Auswirkung, ich bereinige für die niedrigere Belastung als Naturkatastrophe, für die Sondereffekte in der Kostenquote und auch normalisiere die Combined Ratio für das Entwicklungsergebnis insgesamt, lande ich bei einer Combined Ratio, die deutlich unter 94% ist und das ist die zugrunde liegende Performance, die auch maßgeblich ist für die Bewertung, für wie wir auch in der Zukunft machen können. So insgesamt klarerweise eine Belastung aus Covid, aber die zugrunde liegende Performance ist eigentlich ganz gesund. Und mit dem auf Seite 15, da zeigen wir die Zahlen für die ausgewählten Einheiten. Klarerweise, es gibt Verzerrungen wegen Covid. So, ich würde mich eher auf die Auffälligkeiten fokussieren. Einmal ist England wieder, wo wir einen operativen Gewinn von 200 Millionen haben. 100 Millionen davon kommen von einem Sondereffekt bezüglich Pension Plan. Und dann AGCS haben wir eine Combined Ratio von 117%. Da gibt es eine Belastung aus Covid von 18%. So, wenn wir die Zahlen von AGCS um die Covid-Belastung anpassen, wäre die Combined Ratio 99%, und das wäre auch im Rahmen von unseren Erwartungen. Und dann Eule Hermes hat eine Combined Ratio für das Quartal von 101%. Und das ist klarerweise nicht überraschend. Wir haben das auch erwartet und wir wurden auch so eine Combined Ratio für den weiteren Verlauf des Jahres antizipieren. Aber wie gesagt, das hatten wir schon irgendwie berücksichtigt, nachdem die Covid ausgeschlagen ist. So insgesamt wieder eine Combined Ratio, die leicht über unsere Erwartungen ist, aber bereinigt und die Sondereffekte definitiv gut, was die zugrunde liegende Performance angeht. Und mit dem an Seite 17 zeigen wir das Kapitalanlageergebnis. Insgesamt ist das Kapitalanlageergebnis um 100 Millionen rückläufig. Und im Grunde genommen, es gibt zwei Effekte. Einmal sind die Zinsen klarerweise niedriger oder auch manchmal in gewisse Emerging Markets wie Türkei sind besonders niedrig und das hat klarerweise eine Auswirkung oder manchmal sogar die Wechselkurse können eine Auswirkung auf diese Berechnung haben. Aber dann, und das ist ein bisschen neu, haben wir auch deutlich weniger Dividenden im zweiten Quartal erhalten, verglichen zu was wir in der Regel bekommen. Und das ist auch eine Konsequenz von Covid. Wir haben diese Auswirkung nicht unbedingt in unsere 400 Millionen Belastung berücksichtigt. So, wenn wir von Covid sprechen, in Schadenunfallversicherung fokussieren wir uns nur auf die Belastung in dem versicherungstechnischen Ergebnis. Aber eigentlich gibt es auch eine Belastung in andere Positionen. Aber so nitty-gritty wollen wir auch nicht alles rechnen, aber das muss man auch irgendwie berücksichtigen. Und mit dem würde ich jetzt einsteigen in das Segment Leben- und Krankenversicherung ein. So, wenn wir auf Seite 19, wenn wir zuerst die Produktion angucken, insgesamt war die Wachstumsrate minus 24%. Wieder keine Überraschung, mit dem Lockdown-Maßnahme klarerweise geht die Produktion in der Lebensversicherung insbesondere runter. Was wir aber auch gesehen haben, im Juni waren die Zahlen schon besser verglichen zu April und Mai. So, wenn die Restriktionen irgendwie gelockert wurden, hat man auch gesehen, dass die Produktion auch wieder anhebt. Die Neugeschäftsmarge ist sehr gut mit 3,1%. Klarerweise ist niedriger als im Vorjahr, aber wir müssen berücksichtigen, dass die Zinsen auch deutlich niedriger sind. Eigentlich die Belastung in die Berechnung von der Neugeschäftsmarge wegen der niedrigeren Zinsen ist ungefähr 140 Basispunkte, aber durch unsere Maßnahme und insbesondere über das Management von dem Mix haben wir 90 Basispunkte aufgeholt. So insgesamt haben wir einen Rückgang von nur, wenn man so will, 50 Basispunkte. Und mit 3,1% ist die Neugeschäftsmarge eigentlich auf unser Target-Niveau. So insgesamt ist die Profitabilität des Neugeschäfts ganz in Ordnung. Unter den Umständen und auch ohne unter den Umständen, weil 3,1 ist einfach eine gute Zahl. Auf Seite 21, da sprechen wir jetzt nicht mehr von der Profitabilität von Neugeschäft, aber sprechen wir von der IFRS-Profitabilität für das gesamte Portfolio. Und der operative Gewinn ist robust mit 1 Milliarde, so eine gute Zahl. Klarerweise ist rückgängig verglichen zu der Vorperiode, aber da muss man auch berücksichtigen, dass im 2019 hatten wir ein paar Sondereffekte, insbesondere über 150 Millionen wegen DAC, sogenannte Abschlusskosten in den USA. Und in 2019 hatten wir noch die Gewinne von Banco Popular. So, wenn man die Zahlen bereinigt, damit man einen richtigen Vergleich macht, wäre eigentlich der operative Gewinn mehr oder weniger auf dem Niveau vom Vorjahr. Ist ein bisschen weniger als unsere Erwartung. Das wäre eher 1,1 Milliarden, aber wieder die Volatilität war noch besonders hoch im zweiten Quartal. So insgesamt würde ich sagen, 1 Milliarde operativen Gewinn in der Lebensversicherung unter diesen Umständen ist wirklich ein gutes Ergebnis. Seite 23, da zeigen wir die Zahlen für die ausgewählten Einheiten. Und wenn wir wieder uns die Neugeschäftsmarge angucken, was ist wirklich erfreulich ist, dass alle OI haben eine Neugeschäftsmarge von über 2%. So, das ist ein Zeichen auch von Qualität across the board und auch, dass jeder Einheit versucht, einfach gegen diesen Trend in der Zinsentwicklung zu reagieren. Bei den operativen Gewinn, es gibt nur ein paar Auffälligkeiten, einmal die USA, aber wie ich gesagt habe, im Vorjahr gab es diesen Sondereffekt. So, wenn man die Zahlen um den Sondereffekt bereinigt, wäre der Vergleich zum Vorjahr nicht so dramatisch, wie das aussieht. Und dann in Spanien, wie auch vorher gesagt, gab es noch die Gewinne von Banco Popular. So insgesamt, wenn man einfach die USA jetzt für eine Sekunde rausnimmt, man sieht, dass insgesamt waren die Ergebnisse sehr stabil, sowohl für den Operating Profit und auch gute Ergebnisse für die Neugeschäftsmarge. Auf Seite 25, das Kapitalanlage-Marge in der Lebensversicherungssparte ist stabil. Das gilt sowohl für die Marge prozentual ausgedrückt oder auch für die Marge, wenn wir die absolut betrachten. So insgesamt eine Stabilität in dieser Kennzahl für das zweite Quartal. Jetzt würde ich jetzt auf Seite 27 über die Zahlen für Asset Management sprechen. Insgesamt ist die Kapitalanlagebasis um 5% gestiegen und da haben wir eine gute Entwicklung sowohl bei PIMCO und AGI. Aber am besten gehen wir direkt auf Seite 29, wo wir die Entwicklung für das dritte verwaltete Vermögen zeigen. Insgesamt ist die Vermögensbasis um 100 Milliarden gestiegen. Und da sehen wir klarerweise, einmal haben wir eine positive Entwicklung wegen Märkte. Die Zinsen sind gesunken. Im zweiten Quartal die Aktienmärkte sind gut gelaufen. Das hat klarerweise die Vermögensbasis nach oben getrieben. Die Wechselkurse haben gegen uns gespielt, weil der US-Dollar sich abgewertet. Aber was ist erfreulich, ist die Entwicklung von den Netto-Mittelzuflüssen. Die waren 26 Milliarden positiv und die waren positiv sowohl bei AGI als auch bei PIMCO. Und wenn man dann die Entwicklung pro Asset-Klasse betrachtet oder pro Region, man sieht im Grunde genommen, dass fast in alle Regionen und fast in alle Asset-Klassen haben wir einen Zuwachs verzeichnet. So, das ist auch irgendwie ein Zeichen von Qualität. Auf Seite 31, die Einnahmen für Asset Management sind um 3% gesunken, bereinigt um Wechselkurse, Wechselkurseffekte. Jetzt, das ist einmal auf die niedrigere Performance Fees zurückzuführen, aber dann auch, wir sehen, dass die Fee-Marge ist um ungefähr 2 Basispunkte niedriger als im Vorjahr. Da muss ich sagen, gibt es immer eine gewisse auch Volatilität pro Quartal. Wenn man die 6 Monate Betrachtung nimmt, sind die Einnahmen eigentlich gestiegen um 3% und die Fee-Marge ist mehr oder weniger flach verglichen zu dem Niveau, die wir in den ersten 6 Monaten von 2019 hatten. So insgesamt, ich würde sagen, wenn wir die 6 Monate Betrachtung nehmen, sehen wir eine Entwicklung, die günstiger ist verglichen zu das Bild für das Quartal und die 6 Monate Betrachtung entspricht eher, wie wir die Zahlen betrachten sollten. Auf Seite 33, der operative Gewinn liegt bei 640 Millionen, so eine gute Performance, ist 38 Millionen niedriger als im Vorjahr, aber einmal haben wir die Auswirkung von niedrigeren Performance Fees und auch Die Kostenquote ist doch höher als im Vorjahr. Ich würde jetzt differenzieren zwischen PIMCO und AGI. In der Fall von PIMCO, die Kostenquote ist 1% höher als im zweiten Quartal 2019, aber es ist eigentlich auf dem Niveau für das Gesamtjahr 2019 und das wäre auch die Kostenquote, die wir bei PIMCO mehr oder weniger erwarten würden. So in dem Sinne ist nur eine Volatilität. In dem Fall von AGI gibt es auch ein bisschen Quartalvolatilität, aber mit 72,3 ist die Kostenquote von AGI höher verglichen zu dem Niveau, die wir uns wünschen würden. Und dementsprechend werden wir auch oder treffen wir auch einige Maßnahmen in AGI. Wichtig ist, wenn wir die 6 Monate Betrachtung wieder nehmen, haben wir in Asset Management einen operativen Gewinn, der 5% höher ist als im Vorjahr. So insgesamt sind wir sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die wir in Asset Management in der ersten Jahreshälfte verzeichnet haben. Seite 35, da kommen wir auf Corporate. Insgesamt haben wir 17 Millionen weniger Ergebnis in Corporate und der Hauptgrund ist weniger Dividenden. Wir kriegen weniger Dividenden von unserer Kapitalanlage in den Corporate Segment. Auch die Zinsen sind ein bisschen gesunken, so das erklärt im Grunde genommen den Rückgang in den Operating Profit. Dividende werden eines Tages auch wieder fließen, so dass ich eher temporär, aber solange wir in der Covid-Krise sind, müssen wir rechnen, dass wir weniger Dividenden bekommen werden. Auf Seite 37 zeigen wir wie immer die Entwicklung von den nicht operativen Kosten. Ich würde sagen, es gibt keine besonderen Auffälligkeiten. Vielleicht das Einzige wäre der Steuersatz mit 28% verglichen zu 23% im Vorjahr. Da wie immer in einem Quartal gibt es immer eine gewisse Volatilität. Es gibt immer steuerliche True-Ups. Manchmal sind negativ, manchmal sind positiv. Wieder, wenn man die 6 Monate Betrachtung nimmt, der Steuersatz für 2020 ist knapp unter 25 und im Vorjahr für die 6 Monate Betrachtung war der Steuersatz knapp unter 24, so im Grunde genommen eine Erweiterung von nur 1% und das ist eigentlich auch eine ganz normale Erweiterung, die man haben kann zwischen zwei Perioden. So insgesamt nichts Besonderes passiert in den nicht operativen Positionen. Und so kommen wir auf Seite 39. So klarerweise, das Umfeld ist anders, als was man erwartet hätte. Aber ich würde sagen, die Performance ist sehr robust. Es wird kein Rekordjahr, das haben wir alle kapiert, aber wir werden trotzdem gute Ergebnisse liefern. Wir fokussieren klarerweise auf die Dinge, die wir kontrollieren können. Und da sehen wir zum Beispiel in der zugrunde liegende Performance in Schaden und Unfall mit einer Combined Ratio für das zweite Quartal, die unter 94% ist, wie die Kostenquote, auch wenn wir die Kostenquote für die Sondereffekte anpassen, liegt bei ungefähr 27%. Vor ein paar Jahren, die Zahlen waren eher, oder 3 Jahre waren eher in Richtung 29%. Und dann auch, Sie haben gesehen, wie wir gut in der Lebensversicherung abschneiden mit der Neugeschäftsmarge, obwohl die Zinsen negativ sind, mehr oder weniger überall in Europa und dann auch in Asset Management haben wir unsere Gewinne für die ersten 6 Monate um 5% gestiegen und das Umfeld war nicht unbedingt sehr einfach. So die Performance ist robust und wie immer, wir bedanken uns für die sehr gute Leistung bei unseren Mitarbeitern. Und mit dem würde ich gerne Ihre Frage annehmen.
Danke, meine Damen und Herren. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unser Gerät erreichen kann. Wir nehmen nun die erste Frage. Michael Flemig von der Börsenzeitung, bitteschön.
Ja, guten Tag, Michael Flemig, Börsenzeitung. Drei Fragen habe ich zum Ausblick zu den Übergangsmaßnahmen und zur Restrukturierung. Zum Ausblick, es gibt keine neue Prognose. Sie hatten aber selbst gesagt, zum Beispiel in der Lebensversicherung sei die Produktion im Juni wieder etwas angesprungen. Können Sie mal eine Perspektive bieten für den Rest des Jahres, jetzt Anfang August, welche Entwicklung Sie da erwarten und welche Belastungen Sie noch absehen können? Zweite Frage zu den Übergangsmaßnahmen. IOPA ist erwähnt worden von Ihnen. Welche Gründe gibt es denn vielleicht in den Gesellschaften selbst, das in Anspruch zu nehmen? War das ein Zwang oder gibt es auch wirtschaftliche Motive dafür? Dritte Frage, Restrukturierung. AGI hatten Sie angedeutet, dass es da auch wieder was gibt. Ist ja auch bekannt mit dem Stellenabbau. Welche Restrukturierungskosten kommen denn im zweiten Halbjahr auf die Allianz zu in etwa? Und in welchen Bereichen erwarten Sie vielleicht auch infolge von Covid-19, dass man noch aktiv werden muss? Danke.
Ja, so, wir starten vielleicht mit der Restrukturierung bei AGI. Ich werde jetzt nicht Zahlen nennen, aber wir werden klarerweise weiterhin auf die Kostenquote in AGI arbeiten. Wie Sie vielleicht in Erinnerung haben, unser Ziel war oder ist eine Cost-Income-Ratio von 67% bis 2021. Es kann sein, dass das ein bisschen länger dauert, dass wir bis 67% landen. Aber das würde bedeuten, dass wir vielleicht uns ein Jahr länger nehmen. Aber das ist im Grunde genommen das Ziel, das wir für AGI haben, was die Kostenquote angeht. So, Sie können davon ausgehen, dass Sie Restrukturierungskosten in der zweiten Jahreshälfte sehen und auch vielleicht das geht hinaus in 2020, aber jetzt würde ich nicht unbedingt eine Zahl schon nennen, aber wir werden schon Maßnahmen treffen bei AGI, damit wir unsere Ziele erreichen. Heute liegen wir, wie Sie gesehen haben, bei 72. So, wenn man von 72 auf 67 in ein paar Jahre gehen möchte, muss man auch klarerweise ganz aktiv die Kosten managen. Bei dem Thema Übergangsmaßnahme, nee, das war, wie ich gesagt habe, rein vorsorglich. Das ist im Grunde genommen eine Entscheidung, die wir mehr oder weniger schon am Ende von 2019 getroffen haben. Und das Thema ist, es gibt diese Long-Term-Garantie-Review von Europa und es gibt klarerweise mehrere Überlegungen. Und eine von diesen Überlegungen ist, dass man nicht mehr in der Zukunft für Transitioner beantragen kann. Und bei uns Transitioner war immer eine potenzielle Maßnahme, die wir immer gesagt haben, in Notfall kann man immer die beantragen. Klarerweise, wir sind nicht in einem Notfall, jetzt bei Zweck, aber wir wollen nicht in einer Situation sein, dass wir diese Option nicht mehr haben. So, das ist reine vorsorglich, falls eine Änderung kommt, dass man in der Zukunft nicht mehr Transitioner beantragen kann. Das war die einzige Überlegung. Und wie gesagt, das ist irgendwas, wo wir haben uns mit dem Thema eigentlich Ende 2019 schon beschäftigt. Und dann die andere Frage war die Prämien in der Lebensversicherung.
Ja, generell die generell Prognose für den Konzern vor dem Covid-19-Effekt.
Okay. Ja, perfekt. Ja. So, für die Lebensversicherung kurz, was wir gesehen haben in Juni, es ist ganz verglichen zum Beispiel zu Mai und April, ist ganz unterschiedlich, Einheit pro Einheit, aber in einigen Fällen haben wir Wachstumsrate von 10% gesehen, in einigen Fällen sogar Verdoppelung. Das Einzige ist, was die Lebensproduktion angeht, ist ein bisschen schwierig, Vorhersagen zu machen. Jetzt gehen wir auch in die Sommerzeit. Die Sommerzeit ist immer ein bisschen langsamer. So, Italiener kaufen keine Police zum Beispiel in August. Das ist schon bekannt, so dass wir ein bisschen dauern, bevor wir ein gutes Bild kriegen, wo steht wieder die Produktion. Ich würde auch sagen, die Produktion in Lebensversicherung in einem Jahr ist nicht so kriegsentscheidend, so in dem Sinne, auch wenn die Produktion ein bisschen niedriger ausfallen würde, das ist per se kein Problem. Für die Gruppe, insgesamt, ich würde Folgendes sagen. Wir haben 4,9 Milliarden operativen Gewinn für die ersten 6 Monate. Angenommen, die Situation bleibt stabil. Und stabil bedeutet mehr oder weniger wie heute. Da würde ich schon erwarten, dass die zweite Jahreshälfte besser ist als die erste Jahreshälfte. So, das wäre die Erwartung, weil wir wurden aus Covid angenommen, es gibt keine Second Wave. Es gibt keine Second Wave, wurde schon erwartet, weniger Belastung, klarerweise im zweiten Quartal. Und wenn die Märkte stabil bleiben, nehmen wir zum Beispiel die Lebensversicherung. Im ersten Quartal hatten wir 800 Millionen Profit. Im zweiten Quartal Märkte stabiler, sind wir schon bei einer Milliarde. So, wenn man davon ausgeht, dass die zweite Jahreshälfte irgendwie stabil bleibt, da werden wir mehr Operating Profit sehen als 4,9. Das Thema ist nur, das ist der IF, weil keiner weiß, ob wir eine Second Wave haben. Und das ist wirklich schwierig jetzt einzuschätzen, was noch kommen kann. Und das ist der einzige Grund, weil wir uns entschieden haben, keine Outlook zu geben. Nicht, weil wir da besondere Dinge schon kennen, aber es ist nur, dass wir sagen, die Unsicherheit für die nächsten 6 Monate, was passieren kann, ist noch zu hoch. Und aber ich kann wiederholen, falls die Situation stabil bleibt, sollten wir in der zweiten Jahreshälfte besser laufen, als was wir bis jetzt gesehen haben.
Herr Terzer-Söjold, herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen.
Die nächste
Frage, bitte. Wir nehmen jetzt eine Frage von Herbert Fommel, Süddeutsche Zeitung.
Guten Morgen. Ich habe drei Fragen. Einmal, andere Versicherer haben hohe Verluste gemeldet, wie zum Beispiel über 1 Milliarde und sowas. Was unterscheidet denn Ihr Geschäftsmodell von deren, dass Sie das so besser wegstecken oder wegzustecken scheinen? Und was kann Sie noch treffen? Kann das in der Betriebsunterbrechung, Betriebsschließung noch was geben? Und würde eine Insolvenzwelle mit entsprechenden Ausfällen im Creditbereich Sie treffen? Also ich würde gerne wissen, wie Covid-proof die Allianz gerade ist und sich fühlt. Sie hatten über Dividende nichts gesagt. Was ist mit Aktienrückkäufen? Ist das definitiv ausgesetzt dieses Jahr, das Programm? Und die dritte Frage, es gab die Wirecard-Geschichte. Wie trifft Sie das? Sie hatten ja auch mit denen so eine Kreditkarte. Ist wahrscheinlich ökonomisch kein großes Problem. War das inhaltlich ein Problem? Und dann würde ich noch gerne mal bestätigt von Ihnen haben, dass die Allianz bei Cum-Ex in keiner Weise beteiligt ist.
Mike. Okay, so, vielen Dank für die Frage. Vielleicht starten wir mit die erste Frage, warum haben wir weniger Verlust als andere? Und so, ich würde sagen, es ist ganz unterschiedlich. Ich habe Wettbewerber gesehen, die mehr Verluste haben als wir, aber ich habe auch Wettbewerber gesehen, die weniger Verluste haben als wir. So, ich glaube, es hat viel zu tun mit dem Business Profile. So, in welche Länder ist man vertreten, in welche Geschäftslinie. So, das macht ja aus meiner Sicht der Hauptunterschied. Ich würde sagen einmal, dass man Vergleich Land pro Land, wahrscheinlich kriegt man eher ein Bild, wo man sagt, dass man ähnlich getroffen ist. Aber die Zahlen sind sehr unterschiedlich. So, ich würde nicht sagen, dass wir sind vielleicht ein bisschen besser als andere, aber insgesamt, ich habe gesehen, Wettbewerber mit weniger Belastung, Wettbewerber mit mehr Belastung. Was passieren kann in der Zukunft? Bei der Betriebsunterbrechung, ich würde immer differenzieren, ob man eine zweite Welle hat oder nicht. Angenommen, gibt es keine zweite Welle. Ich würde sagen, wir haben sicherlich in unseren Zahlen reflektiert, was wir erwarten. Es gibt immer eine gewisse Unsicherheit in dem Sinne, wie Sie vielleicht wissen, in der UK gibt es ein Verfahren jetzt in der sogenannten High Court und die werden sich angucken, sogenannte Testcases. Und aufgrund von diesen Testcases, das kann sein, dass die Zahl ein bisschen nach oben geht oder nach unten. Das gleiche passiert in Australien. So, das gibt es noch eine Unsicherheit, was die Belastung sein kann. Auf was wir schon gesehen haben, aber ich würde da nicht massive Verzerrungen oder sehen. Aber das Thema ist eher, was kann noch passieren, ob wir eine Second Wave haben. Thema Kreditversicherung, das wird uns sicherlich auch in der zweiten Jahreshälfte beschäftigen. Und das Thema für die Kreditversicherung wäre sogar, ob das potenziell ein Thema für 21 sein kann. So, da müssen wir sehen. Und bei dem Thema Insolvenz Welle, okay, abgesehen von den Eule Hermes, wo wir aber mit diesen statischen Programmen, ich glaube, eine gute Lösung auch gefunden haben, auch für die Wirtschaft. Wenn wir die Insolvenzwelle außerhalb von Eule Hermes angucken, ja klar, es kann immer sein, dass im Bondportfolio kommen Abschreibungen. Aber da ist es wichtig, dass man ein diversifiziertes Portfolio hat. Erstens ein Portfolio mit Qualität. Und das haben wir. Und auch Diversifizierung hilft immer. Und wie Sie ein bisschen gesagt haben, ist auch ein relativ Gain. So am Ende, klar, wenn eine große Insolvenzwelle kommt, wird die Allianz auch irgendwie betroffen sein. Aber wahrscheinlich werden wir weniger betroffen sein als andere und das ist auch wichtig. Und ich gehe davon aus, dass die Diversifikation in unserem Portfolio sehr hilfreich sein kann. Bei dem Thema Aktienrückkäufe, wir werden uns nach der Sommerpause entscheiden. Momentan ist der Aktienrückkauf noch abgezogen von unserer Solvenzquote. So, das ist reflektiert in unseren Zahlen. Aber nach der Sommerpause werden wir uns entscheiden. Wenn ich mir angucke, wo das Sentiment aus der regulatorischen Seite ist, ich würde sagen, es gibt sicherlich eine starke Empfehlung von den Regulatoren, dass man nicht eher gegen Dividende und klarerweise gegen Buybacks, so das müssen wir berücksichtigen. So, ich würde schon sagen, dass ein Buyback ist eher, sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir kein Buyback machen, ist höher, als dass wir ein Buyback machen. Aber die Entscheidung werden wir nach der Sommerpause treffen. Bei Wirecard haben wir eine Belastung, aber es ist eine ganz überschaubare Belastung, so in dem Sinne. Das Thema macht uns keine besondere Sorge. Und bei der vierten Frage muss ich zugeben, ich kenne die Antwort nicht, so wir müssen da nach die Information nachreichen.
Dankeschön.
Danke Ihnen. Danke.
Wir kommen zur nächsten Frage von Alexander Hübner, Reuters.
Ja, guten Morgen, Herr Tazariol. Ich hätte, bei mir sind es jetzt noch zwei Fragen. Das eine Thema Atlantia Autostrade. Die Atlantia hat gestern, glaube ich, 700 Millionen auf ihre Beteiligung abgeschrieben an Autostrade. Nach den Vorgängen da Mitte Juli, Stichwort Verstaatlichung und so weiter und so fort. Wie ist da die Position der Allianz? Haben Sie auch Rückstellungen oder Abschreibungen vorgenommen? Und könnten Sie sich vielleicht auch vorstellen, im Zuge dieser Verstaatlichung einer der Investoren zu sein, die dann stärker in die Autostrade investieren? Und die zweite Frage zu der Vorladung von der SEC. Wegen der Structured Alpha Fonds haben Sie dafür irgendwie Rückstellungen schon gebildet? Oder wie sehen Sie, oder sehen Sie die Klagen so weit hergeholt?
Ja, so bei dem Thema ASPI, Autostrade per l'Italia, wir haben im zweiten Quartal eine Abschreibung vorgenommen, das ist zwischen 30 und 40 Millionen. Die Belastung dann für uns in dem Jahresüberschuss ist eigentlich sehr niedrig, weil die Versicherungsnehmerbeteiligung, für die Steuer, wir haben sogar Minderheiten, so insgesamt Abschreibungen auf ASPI haben für die Gruppe keine nennenswerte Auswirkung, was unsere Ergebnisse angeht. Was das Thema, könnten wir uns vorstellen, dass wir unsere Beteiligung erhöhen. Ich würde sagen, aus meiner Sicht nicht unbedingt, aber ich würde sagen, you never know, im Light. Man muss einfach sehen, wie die Situation sich weiterentwickelt, aber heutzutage, in diesem Moment, wir überlegen uns nichts, dass wir unbedingt die Beteiligung erhöhen. Aber wie gesagt, die Situation kann sich immer ändern. Bei dem Thema AGI, nee, wir haben klarerweise keine Rückstellung gebucht. Eine Rückstellung würde man buchen, wenn man denkt, dass man eher ein Problem hat. Wir sind sehr zuversichtlich über unsere Position, so wie wir uns verteidigen, so in dem Sinne, wir sehen nicht die Notwendigkeit, dass wir eine Rückstellung buchen, weil wir gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir da zahlen müssen, ist weniger als 50%. Deutlich weniger als 50%. Aus unserer Sicht nur.
5 oder 50%?
Nee, 50, das ist nur von Accounting. In Accounting bucht man nur, für uns ist die Wahrscheinlichkeit aus unserer Sicht null.
Ja. Und bei Aspi, das waren 30 bis 40 Millionen, die Abschreibung, ja?
Ja, das war, aber wieder, wie gesagt, die Belastung als Überschuss, wir sprechen von ein paar Millionen Euro, so das ist einfach, aus unserer Perspektive, nicht wirklich relevant.
Okay, danke.
Ja, bitte.
Nächste Frage, bitte.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte *1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen jetzt die nächste Frage. Karin Sinkenzeller von der Wirtschaftswoche, bitteschön.
Ja, guten Morgen, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Betriebsschließungsversicherungen zurückkommen. Ich wüsste ganz gerne, wie viel Sie da bereits oder welche Summe Sie da ausbezahlt haben im Rahmen der Kulanzlösung, also dieses bayerische Modell. Und dann wüsste ich ganz gerne, ob Sie ein bisschen spezifizieren können, welche Rückstellungen Sie gebildet haben für die Auseinandersetzungen vor Gericht. Und dazu die dritte Frage. Da gab es ja am Freitag am Landgericht München I ziemlich Kritik, was die Formulierung in den Policen anbelangt. Wie kann das eigentlich sein, dass man sich auf das Infektionsschutzgesetz zwar in den Policen beruft, aber dann nicht die im Infektionsschutzgesetz aufgeführten Krankheiten und Erreger komplett abgebildet werden? Hat man da was übersehen? War das absichtlich so formuliert? Vielleicht könnten Sie mir das erklären, das wäre nett.
Ja, so zu dem Thema, vielleicht starte ich mit der letzten Frage. Es gibt Police mit Öffnungsklausel und es gibt Police ohne Öffnungsklausel und das klärt, da muss man immer sich mit der spezifischen Deckung befassen. Aber das ist im Grunde genommen der Hauptfaktor. Gibt es Öffnungsklausel oder nicht? Und klarerweise, es gab keine Absicht, transparent zu sein. Und ich würde sagen, es gibt auch keine Intransparenz. Man muss sich einfach die Deckung angucken und dann ganz nüchtern ohne Emotionen entscheiden, ob die Deckung deckt oder nicht. So, aus meiner Sicht ist eine ganz sachliche und nüchterne Geschichte und das ist nicht ein Thema von Intransparenz. Vom Gericht, was meinen Sie? Immer zum Thema.
Ja. Also ich meine, es laufen ja Auseinandersetzungen vor Gericht, bereits und können ja unter Umständen auch noch mehr werden und Sie wissen ja auch nicht, ob diese Prozesse dann gewonnen oder verloren werden. Also gehe ich davon aus, dass man Rückstellungen gebildet hat. Können Sie vom Volumen her spezifizieren? Genau.
Okay, allgemein vielleicht, das ist wichtig. Wenn wir von Covid-Belastung reden, eigentlich wir sprechen immer von 70% von unseren Zahlen sind sogenannte Spätschadenreserve. So, das ist sehr wichtig. So, eigentlich wie fast alle Reservierungen, wenn man so will, es ist ja für Dinge, die passieren können und nicht für Schaden. Ja. Und so in dem Sinne, insgesamt, für Betriebsunterbrechen, ich spreche allgemein für die Gruppe, zwischen Q1 und Q2 haben wir eine Belastung von Covid von 600 Millionen. Und dann ein Teil kommt von Deutschland, aber das kommt auch von UK, von Australien, von anderen Ländern. Aber insgesamt für die Gruppe 600 Millionen. Und Deutschland hat seinen Teil, aber ich werde jetzt nicht unbedingt ganz genau die Zahl für Deutschland nennen, aber Sie können davon ausgehen, es ist schon über 100 Millionen, das kann ich Ihnen sagen.
Aber das ist ja Gesamt, das ist ja Gesamtschaden, ne?
Das 100 Millionen wäre die Belastung für die Gruppe von.
Nein, ich meinte jetzt, ob Sie das spezifizieren können, wie viele, welche Summe an Rückstellungen Sie gebildet haben, speziell für diese Betriebsschließungsversicherungen, für diese Auseinandersetzung.
Ich kann Ihnen sagen, dass von dieser 100 Millionen, die wir für die Gruppe gebildet haben, ein Teil fällt auf Deutschland zurück. In dem Fall von Deutschland sind wir schon über 100 Millionen, das kann ich Ihnen sagen. Näher würde ich jetzt nicht eingehen. Aber Sie können schon rechnen, das ist ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag.
Okay, danke schön.
Ja, bitte.
Und die erste Frage, die Sie haben, hallo?
Entschuldigung.
Die erste Frage bezog sich darauf, wie viel haben Sie denn ausbezahlt im Rahmen des Kulanzmodells?
Ja, da 75% der Kunden haben unser Angebot akzeptiert, ja.
Genau, und wie viel war das in Summe?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt wissen, das war die Summe genau für diese Platz. Das wäre Teil aber von diesen 100 Millionen plus, die wir da reserviert haben. Mhm. Und das wäre auch ein großer Teil von dem Betrag.
Okay, dankeschön.
Bitte.
Die nächste Frage, bitte.
Wir nehmen jetzt eine Frage von Christian Schnell vom Handelsblatt.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Terzariol. Ich hätte zwei Fragen. Zum einen, Sie haben gerade schon kurzzeitig das Thema Dividende angesprochen. Da hatten Sie ja im Mai 9,60 Euro ausgeschüttet, die Aktie. Das hat damals schon von Seiten der Aufsicht zu einem gewissen Grummeln geführt. Man war eigentlich anderer Meinung, dass man das besser nicht machen sollte. Man hat allerdings von Ihrer Seite, von Herrn Bethe, auch schon angekündigt, man wolle also auch für dieses Jahr diese Summe 9,60 Euro mindestens beibehalten, wenn nicht gar erhöhen. Sehen Sie nicht da einen potenziellen Konflikt auf die Allianz zurollen dann schon fürs nächste Jahr? Die zweite Frage wäre nochmal das Thema Quartalsberichte. Da haben Sie sich vor einiger Zeit dazu geäußert, man möchte eigentlich weg von den Quartalsberichten. Gibt es da einen neuen Stand?
Ja, starten wir mit den Quartalsberichten. Es gibt keinen Neustand, aber wir haben gesehen, dass wir in die Richtung gehen, die Begeisterung wäre nicht unbedingt so hoch und klarerweise hören wir zu. So, ich würde sagen, die Zuneigung, dass wir die Quartalsberichte abstellen könnten, ist weniger geworden. Aber ich würde nicht sagen, dass wir jetzt die endgültige Entscheidung getroffen haben, aber wie immer, wir hören zu. Und ich bin der Meinung, wenn Sie mich fragen, dass man kann gute Transparenz schaffen, auch ohne Quartalsberichte, kann man sowieso im Quartal auch über Sonderthemen berichtigen. Aber klarerweise, wenn wir sehen, dass der Wunsch von wichtigen Stakeholdern ist, dass wir weiterhin Quartalsberichte machen, da klarerweise hören wir ganz, ganz genau zu. So, ich würde sagen, wir werden uns wahrscheinlich umorientieren und weiterhin mit Quartalsberichten machen. Und vielleicht bei IFRS 17 werden wir das Thema wieder hochbringen. Aber ja, ich kann einfach die Botschaft schicken, dass wir eher mit Quartalsberichten weitermachen werden. Bei dem Thema Dividenden mit den 9,6, ja, das ist unsere Erwartung, dass wir nächstes Jahr weiterhin die 9,6 zahlen. Was die Regulatoren angeht, erstens muss ich sagen, dass die verglichen zu anderen Regulatoren, die BaFin ist definitiv mehr pragmatisch im guten Sinne. So die betrachten, die gucken sich die Zahlen, die machen Stresstest, was die Solvenzquote angeht, auch was die Liquiditätsposition angeht. Aber, und das ist auch richtig so, aber die machen keine pauschale Verbot auf Dividenden. So, der BaFin ist schon aus meiner Sicht auf den richtigen Kurs, so sollte sein. Wir haben auch gesehen, dass die in Holland zum Beispiel, der Regulator geht auch in die gleiche Richtung. So, in dem Sinne, ich glaube, man muss einfach beweisen, dass wir die Stärke haben in unserer Bilanz, dass wir die Stärke in unserer Liquiditätsposition haben. Und wenn wir das beweisen können, dann werden wir sicherlich auch in der Lage, die Dividende zu zahlen. Bei dem Thema Buyback ist vielleicht ein bisschen anders, muss ich sagen. So, ich würde ein bisschen trennen zwischen Buyback und Dividenden. Vielleicht bei Buyback gibt es ein bisschen mehr eine Abneigung, dass man Buyback macht, was die Regulatoren angeht. Aber es ist mir wichtig, weil man denkt, dass Dividenden zahlen nicht schlecht. Und ich würde immer sagen, ich verstehe, wo die Regulatoren kommen. Klar, in einer Situation, wo wir jetzt sind, es ist wichtig, dass man sehr vorsichtig mit Kapital umgeht. Aber andererseits muss man auch verstehen, dass Dividende fließen in die Tasche von Leuten, die auch Cash brauchen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, die Dividende zu zahlen, wir haben viele, viele E-Mails von unseren Investoren, Kleininvestoren, die haben sich wirklich bei uns bedankt, dass wir die Dividende bezahlt haben, weil das hat einen Unterschied für sie gemacht. So, wir müssen alles erwägen, so klare Verständnis für die Position von den Regulatoren, aber Dividenden zu zahlen ist gut für viele Leute, ist gut für die Wirtschaft. Können Sie sich vorstellen, wenn alle kein Cash-Bewegung, überhaupt nicht, weil jeder sagt, ich muss Cash für mich behalten, das funktioniert nicht mehr. So, man muss wie immer die richtige Balance finden und da sind wir klarerweise immer sehr gute Corporate Citizens, so wir werden die richtige Balance finden, aber Dividendenzahlung ist definitiv eine höchste Priorität für die Allianz.
Wurde Ihre Frage beantwortet?
Ja, danke schön.
Wunderbar. Dann die nächste Frage, bitte.
Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu Fragen aus der englischen Konferenz.
Thank you. We'll take a question now from Sam Casey from Insurance Insider. Please go ahead.
Morning. You reported very strong pricing growth in the P&C division, around 20%. Would you say it looks like we're entering into a hard market for P&C insurance, and will you be looking to grow into this at all?
So the question was the hardening, if we see the hardening continue. Yeah. By the way, I love your publication. So I love all publications, but I really think you have a great information, so I get your, you know, email every day. That's really cool. Coming to the hardening, we see hardening in the market, especially we see strong hardening in the U.S. There was a little bit of a question mark at the beginning of the corona crisis virus, because the point was, are we going to see the hardening continuing, considering that clearly there will be some pressure in the system, but we didn't see any slowdown. In reality, we even saw an acceleration in the rates, and I would say that's the consequence of the fact that in the industrial business, companies, not only AGCS, but in general, also our competitors, didn't have a great performance over the last years. We shouldn't forget that the COVID is impacting also the industrial business because of the business closure issue. So there is an impact from COVID that some, to a certain degree, over time is to be recovered. And then another point is that interest rates in the United States are going down. And so from that point of view, especially in the long tail lines, you need also to make up for the lower investment income through price increases. So from that point of view, the hardening didn't stop and is continuing. And from that point of view, our expectation is that we're going to see also a strong price condition in the second half of the year. That was your question?
Yeah, and do you think you'll look to grow into it with those hardening prices? Do you think it's an opportunity to more profitable?
Yeah, no, you know, we are indeed. What we do is also to make sure that we are really getting the price that we like, we are looking at the retention, and if we see that the retention is too high, then we start thinking maybe we are not taking enough action. So we are not really looking for growth at this moment. At this moment, it's really about making sure that we have a good portfolio. Once we get to that level, then we are going to start thinking about growth. But right now is about really ensuring that we have a profitable book, and growth is going is a secondary consideration right now.
Okay. That's great. Thank you.
Welcome.
The next question, please. No more.
Thank you. We have no further questions from the English conference.
Okay. That was the last one. Okay, so thank you for all your questions. And again, I'd like to reiterate it's a clearly different environment, but, you know, when you look at the underlying performance of the group, we are doing good. Even I would submit, even if you just look at the performance as stated, we are still making almost 5 billion of operating profit. So it's a very good result. We have a strong solvency ratio. So from that point of view, I would say that again, Allianz is delivering nice figures. Thank you for your attention.
Dann bedanken wir uns für Ihre Teilnahme, Ihr Interesse und Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.